Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Clara Hoheisel herzlich willkommen. Ab nächstem Frühjahr gilt für neue Ausweisdokumente nur noch biometrische Passbilder erlaubt, die digital erstellt werden, um Manipulationen zu verhindern. Bürgerinnen und Bürger können diese digitalen Fotos direkt an Fototerminals in den Meldeämtern machen. Welche Folgen das für Fotostudios haben könnte, darum geht's heute. Und Gewinn halbiert, Umsatz gesunken. Mercedes-Benz kämpft im dritten Quartal mit einem schlechter laufenden China-Geschäft. Aber zunächst zu unserem ersten Thema. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Gunst des bevölkerungsreichsten Landes der Erde, Indien. 1,5 Milliarden Menschen leben dort. Drei Tage lang treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Mitglieder seines Kabinetts mit dem indischen Premier Modi in Neu-Delhi und Goa. Es geht um Verteidigung, um Arbeit, Geopolitik, Bildungsaustausch und Wirtschaft. Parallel dazu findet die Asien-Pazifik-Konferenz statt. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapellan war dabei.
Robert Habeck wirbt auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft für ein abgespecktes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien. Politische und wirtschaftliche Instabilität haben dazu geführt, dass wir uns von einzelnen Märkten unabhängiger machen müssen, erklärt der Wirtschaftsminister von den Grünen.
Political and economic uncertainties have led us to diversify our partnerships and reduce our dependence on individual markets.
Im Klartext geht es um die Abhängigkeit von China. Indien ist aus Sicht des Vizekanzlers ein grundlegender Pfeiler der deutschen Strategie zur Diversifizierung der Märkte.
The Indo-Pacific is a crucial pillar in Germany's diversification strategy.
Der Freihandel zwischen Europa und Indien allerdings scheitert schon seit vielen Jahren, nicht zuletzt daran, dass das bevölkerungsreichste Land der Welt seinen Agrarsektor nicht öffnen möchte. Dieses Feld möchte Habeck nun ausklammern, um wenigstens einen Teilerfolg zu erzielen, etwa die hohen Zölle für deutsche Automobilhersteller zu senken. Bei Industriegütern nämlich liegen die indischen Zölle bei 15%, bei Agrarprodukten sogar bei bis zu 40%. 2002 wurden erste Gespräche mit Indien begonnen, 2013 legte die EU alles auf Eis. Seit zwei Jahren nun wird wieder verhandelt und Olaf Scholz verspricht dem indischen Premier Narendra Modi, nun Tempo zu machen.
Jetzt ist die Zeit, nach so langen Jahren der Verhandlung das auch zum Abschluss zu bringen. Mit Indien, aber auch mit vielen anderen Ländern. Ich glaube, dass wir die Art und Weise, wie Freihandelsabkommen ausgehandelt werden, dramatisch ändern müssen. Sie müssen schneller gelingen. Und sie müssen auch weniger abhängig sein von einzelnen Mitgliedstaaten.
Modi macht noch keine Zugeständnisse, lobt aber immerhin den Gast aus Deutschland für einen neuen Anstoß. Jahrelange Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen können wir uns nicht mehr erlauben, meint Siemens-Chef Roland Busch. Es habe niemals einen besseren Zeitpunkt für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gegeben. Man habe den gleichen Ehrgeiz und glaube fest daran, mit einer Zusammenarbeit dauerhaftes Wachstum generieren zu können.
There has never been a better time to do business in the region. We share the same ambitions. And we believe in the power of collaboration to achieve growth.
On behalf of Airbus, I would like to say, willkommen alle.
Kanzler Scholz versucht am Nachmittag bei einem Besuch von Airbus in Neu-Delhi zu demonstrieren, wie er sich die neue deutsch-indische Kooperation vorstellt. Make in India. Mit dieser Devise überschreibt der Luftfahrtkonzern sein Engagement in Indien. Airbus lässt viele Komponenten im Land produzieren, etwa Notluken und Landeklappenträger.
Airbus does not simply sell great planes to India. Airbus invests in India.
Dass über 100 Zulieferer für den Konzern tätig seien, das mache die besondere Love Story zwischen Airbus und Indien aus, so Olaf Scholz.
Frank Kapellan, der den Bundeskanzler begleitet in Indien. Ein Land, das wirtschaftlich kaum unterschiedlicher zu Deutschland sein könnte. Während der IWF für Deutschland gerade Nullwachstum für 2024 prognostiziert, boomt Indien. Laut IWF hat sich Indien zur am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft der Welt entwickelt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dirk Matter, Geschäftsführer von der Deutsch-Indischen Handelskammer, gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie Deutschland von dem Wirtschaftsboom in Indien profitiert.
Indien hat sich in der Tat in den letzten Jahren zu einem sehr interessanten Wachstumsmarkt entwickelt. Indien hat in Deutschland ja immer noch häufig in vielen Kreisen das Image, ein armes und rückständiges Land zu sein. Das ist aber ein verzerrtes Bild, denn Indien ist heute schon die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wir gehen eigentlich alle davon aus, dass in 3 Jahren Indien auch Japan und Deutschland überholt haben wird. Und dann ist es die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und damit ein sehr interessanter Wirtschaftspartner auch für deutsche Unternehmen.
Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, was ja auch die Dachorganisation von der AHK ist, die zeigt, dass Indien das einzige Land in Asien und der Pazifikregion ist, das bei der deutschen Industrie richtig boomt. Während also der Handel mit China immer schwieriger wird, rückt der indische Markt stärker in den Fokus deutscher Exporteure. Warum ist denn Indien gerade jetzt so attraktiv für deutsche Unternehmen?
Also Indien betreibt seit über 30 Jahren jetzt fast einen sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs. Man versucht, die einheimische Industrie nach vorne zu bringen. Deutsche Firmen profitieren davon, indem wir zum Beispiel Maschinen und Anlagen liefern zum Aufbau der einheimischen Industrie in Indien. Indien hat eine wirklich hervorragende Wachstumshistorie jetzt in den letzten Jahren. Wachstumsraten liegen meistens zwischen 6-8%. Und damit bezeichnet Indien sich immer gern als die am schnellsten wachsende Demokratie der Welt.
Wo liegt denn das größte wirtschaftliche Potenzial zwischen Deutschland und Indien? Also welche Branchen könnten hier den Ton angeben?
Also bei den Branchen ist ganz klar unser guter traditioneller Maschinenbau ganz weit vorne. Wenn wir uns den Außenhandel angucken Richtung Indien, wird er stark dominiert von Maschinenprodukten, von Produkten des Anlagenbaus. Dann ein weiterer großer Bereich ist der Sektor Automotive. Und ich glaube, es ist komplett unbekannt in Deutschland, dass in Indien mehr PKWs produziert werden als in Deutschland. Der Wert ist etwas geringer in Indien natürlich, weil dort kleine Autos produziert werden, während bei uns ja eher große und luxuriöse Fahrzeuge mit einem höheren Preis hergestellt werden. Aber Indien hat da eine rasante Entwicklung hingelegt. Also Maschinenbau, Automotive, dann Elektronik, elektronische Produkte, Steuerung für Industrieanlagen, solche Dinge sind noch wichtig.
Sie haben ja gerade die Branchen aufgezählt. Also man sieht, Indien gilt wirklich als attraktiver Investitionsstandort. Aber man muss auch sagen, es gibt strukturelle Probleme, wie zum Beispiel Korruption, wie die Bürokratie, aber auch der Mangel in der Infrastruktur. Das bleibt alles herausfordernd. Wo liegen denn für deutsche Unternehmen die größten Hürden? Ihrer Meinung nach?
Mit die größte Hürde ist natürlich der bürokratische Dschungel. Und da müssen sich deutsche Firmen darauf einstellen. Ich meine, wir müssen vorsichtig sein. Deutschland hat ja auch ein gutes Maß an Bürokratie. Und das ist in Indien auch so. Es gilt, besondere Steuervorschriften zum Beispiel zu beachten. Und das macht das Umfeld manchmal etwas schwierig.
Bundeskanzler Scholz ist ja gerade in Neu-Delhi. Und der hat beim Auftakt seines Besuchs gesagt, er hofft auf rasche Fortschritte und einen schnellen Abschluss. Es geht um das Freihandelsabkommen. Schon vor 17 Jahren haben die Verhandlungen dazu begonnen. Was würde denn solch ein Freihandelsabkommen konkret für die wirtschaftlichen Beziehungen erleichtern?
Also für die Unternehmen wäre sicherlich interessant, Zollsenkungen, weil teilweise für einige Produkte haben wir natürlich noch relativ hohe Zölle. Deutschland ist zum Beispiel daran interessiert, den Zollsatz für fertige PKWs zu reduzieren. Der liegt aktuell bei 100%. Das Gleiche gilt natürlich auch für gewisse Konsumgüter wie Wein zum Beispiel. Da ahnen Sie schon, wer da innerhalb der EU sehr pusht. Das sind natürlich unsere italienischen und französischen Freunde, die auch gerne Wein Richtung Indien exportieren möchten. Und ein anderes Problem ist natürlich auch, dass von EU-Seite diese Abkommen heute teilweise etwas überfrachtet werden mit Umwelt- und Sozialstandards. Und das sind natürlich aus indischer Sicht schwierige Fragen, weil Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen ist natürlich heute sehr selbstbewusst auch auf der großen Bühne und lässt sich ungern dann von Staatenbünden wie der EU dann irgendwelche Vorschriften machen. Und deshalb hat ja auch Herr Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, gestern in Indien angekündigt, ob man nicht eventuell eine abgespeckte Version eines solchen Freihandelskommen zunächst mal in Angriff nehmen könnte und wirklich dann den jeweiligen Marktzugang für indische Unternehmen und für deutsche Unternehmen dann zu vereinfachen, weil das wären dann die Dinge, die man in der Praxis schneller umsetzen könnte.
Sie haben es eingangs schon erwähnt, Indien wird immer wichtiger wirtschaftlich für Deutschland, ist ja inzwischen die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Angesichts geopolitischer Spannungen stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob Indien für deutsche Unternehmen eine strategische Alternative zu China bietet.
Genau diese wichtige Frage wird jetzt aktuell in Delhi auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft diskutiert. Und sicherlich bietet sich Indien da als Alternative und Partner an. Aber ich sage mal, China ist natürlich ein Wirtschaftsgigant. Und ich nenne nur zwei Zahlen. Das deutsch-chinesische Handelsvolumen, also Importe und Exporte zusammengenommen, liegt aktuell bei fast 300 Milliarden Euro pro Jahr. Der deutsch-indische Handel liegt bei ca. 30 Milliarden, also das ist ein Zehntel davon. Also das zeigt, wie viel Potenzial da noch ist. Und ich sage mal, die Wirtschaftsmacht und auch Vormachtstellung, gerade bei elektronischen Produkten und Halbleitern, wird man so schnell nicht brechen können. Also es ist eher ein zusätzliches Standbein, was man vielleicht in Indien aufbauen kann, um auch unabhängiger zu werden im internationalen Kontext.
Sagt Dirk Matter von der Deutsch-Indischen Handelskammer. Indien also langfristig ein mögliches zweites Standbein für Exporteure, auch für Autobauer, sofern der Zugang leichter werden sollte. Denn die schwache Konjunktur in China hinterlässt Spuren in den Bilanzen. Heute hat Mercedes-Benz die Zahlen fürs dritte Quartal präsentiert. Der Autobauer aus Stuttgart verzeichnet einen deutlichen Umsatzeinbruch. Thomas Wagner mit den Einzelheiten.
Viele, zu viele Minuszeichen im Bericht über das dritte Quartal bei Mercedes-Benz. 34,5 Milliarden Euro Umsatz bedeutet ein Minus von fast 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 2,5 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern, das ist gerade mal nur halb so viel wie im dritten Quartal vergangenen Jahres.
Diese Finanzergebnisse des dritten Quartals erfüllen nicht unsere Ambitionen.
So Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm am Vormittag vor Journalistinnen und Journalisten.
Für Cars überwiegen die schwächeren makroökonomischen Bedingungen und der harte Wettbewerb, vor allem in Asien.
Genauer gesagt, vor allem in China. Mercedes ist dort vor allem mit seinen nicht eben als Schnäppchen bekannten luxuriösen Top-End-Modellen auf dem Markt. Der aber schwächelt, weil, so formulierte es Harald Wilhelm, die chinesische Wirtschaft derzeit insgesamt schwächelt. So richtig hausgemacht seien die Probleme bei Mercedes auf jeden Fall nicht.
Die Strategie ist die richtige.
Aber ist die Strategie wirklich die richtige? Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Was man sieht, ist, dass bei Mercedes in China man ganz große Probleme hat und die liegen am Elektroauto. Die Fahrzeuge sind zu stark im oberen Preissegment. Mercedes fehlt wirklich die Kompaktfahrzeuge, die vieles abfedern können.
Tatsächlich ist auf dem chinesischen Markt jedes zweite neu zugelassene Auto bereits elektrobetrieben. Bei den in China verkauften Autos aus dem Hause Mercedes ist der Elektroanteil dagegen noch erheblich niedriger.
China als Markt und Marktpotenzial ist aus unserer Sicht mittellangfristig überhaupt nicht eingeschränkt.
Wenn da nicht dieses Damoklesschwert wäre, das auch über Mercedes hängt.
Zölle sind nicht das Instrument aus unserer Sicht, um langfristig gesunden Wettbewerb herzustellen.
Wenn die EU Strafzölle gegenüber chinesischen Autoherstellern einführt, müssten Gegenreaktionen aus China befürchtet werden. Und davon seien wiederum auch deutsche Hersteller wie Mercedes betroffen.
Neuer Ausweis? Bisher bedeutet das, ab zum Fotografen Passbild machen lassen. Doch ab Mai 2025 könnte sich das ändern. Passfotos müssen dann digital bei den Ämtern eingereicht werden. Dafür sollen in den Meldeämtern digitale Fototerminals aufgestellt werden, an denen Bürger ihre Passfotos direkt selbst schießen können und in eine Cloud hochladen. Welche Folgen das für die Fotostudios haben könnte, weiß Klaus Deuse.
Zwischen 9 und 10 Millionen Bundesbürger benötigen jedes Jahr neue Personalpapiere und somit auch ein aktuelles Passfoto. Für viele der knapp 24.000 niedergelassenen Fotografen sind Passfotos das Kerngeschäft. Thilo Röhrig, Geschäftsführer des Einkaufsverbundes Ringfoto, beziffert den jährlichen Umsatz auf dem Passbildmarkt auf rund 100 Millionen Euro. Doch ab Mai des nächsten Jahres bekommen die Fotostudios massiv staatliche Konkurrenz. Digitale Fototerminals, die in den kommunalen Meldeämtern aufgestellt werden sollen. Dort können Bürger ihre fälschungssicheren Passfotos selbst schießen, bevor sie in eine Cloud hochgeladen werden. In der Branche sorgen sich viele vor einer regelrechten Insolvenzwelle. Vor allem die Betriebe,
die eine hohe Abhängigkeit vom Passfoto haben, sicherlich die Sorge sehr groß. Das heißt, die Abhängigkeit vom Passfoto als Dienstleistung spielt für diese Händler eine ganz enorme Rolle für die Existenz der Geschäfte.
Bringt Ringfoto-Geschäftsführer Thilo Röhrig die Befürchtungen auf den Punkt. Bei der bundesweit agierenden Fotostudio-Kette Picture People tragen Passbilder etwa 500.000 Euro zum Umsatz bei. Das sind gut 30%, jedenfalls bislang, bilanziert Firmenchef Christian Hamer. Er warnt vor düsteren Zeiten für die gesamte Branche.
Es gibt Unternehmen in der Branche, die sich nur auf das Passfotogeschäft konzentriert haben und die haben aus meiner Sicht aktuell keine Chancen. In der Tat stehen uns hier sehr, sehr viel Personalabbau bevor und auch einige Insolvenzen, da bin ich ganz sicher.
Aus Passfototerminen in den über 50 Picture-People-Fotostudios in Deutschland resultieren erfahrungsgemäß weitere Aufträge, so Christian Hamer.
Sei es Iris-Fotografie oder Business-Fotografie für die Firma oder Familienbilder. Und das ist eben eine unserer wichtigsten Quellen für Neukunden.
Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums räumt auf Anfrage ein, privatwirtschaftliche Fotostudios müssten mit Umsatzverlusten rechnen durch die Konkurrenz der digitalen Fototerminals, die in den kommunalen Meldeämtern aufgestellt werden. Aber Vorrang hätten Digitalisierungs- und Sicherheitsprozesse. Um Fotostudios nicht komplett aus dem Geschäft zu drängen, hat Ringfoto ein eigenes System für eine fälschungssichere Passfoto-Cloud entwickelt, für einen einstelligen Millionenbetrag. Geschäftsführer Röhrig:
Somit rechnen wir in Summe Stand heute mit über 3000 Partnern, die im Bundesgebiet unsere neue digitale Passbildlösung anbieten werden.
Allerdings ist damit für die Fotostudios ein wesentlich höherer Arbeitsaufwand verbunden, merkt Thilo Röhrig an.
Weil sich ein Fotohändler immer entsprechend in der Cloud anmelden muss und sich auch identifizieren muss als zertifizierter Partner, um dann die Bilder hochzuladen.
Zumindest können die angeschlossenen Fotostudios ihre angestammte Dienstleistung Passfoto weiter anbieten. Christian Hame bleibt jedoch skeptisch und meint, die meisten Kunden werden den bequemeren Weg ins Amt wählen und nicht extra ins Fotostudio kommen, einfach um Zeit zu sparen. Stärken wolle man den Betrieb durch den Ausbau der Unternehmensfotografie. Dazu gehören unter anderem Porträts von Vorständen und Geschäftsführern oder auch Fotos von Arbeitsabläufen, die Bekanntheit des Unternehmens steigern sollen. In den Filialen allerdings, die stark vom Passfoto abhängen, werde man tendenziell einen Personalabbau ins Auge fassen müssen. Um Kosten abzubauen, hat Hamer darum vorsorglich bereits alle Mietverträge für seine Studios in Deutschland gekündigt, um mit den Vermietern über einen Nachlass zu verhandeln. Von der Bildfläche verschwinden werden zudem die Apps für Passbilder sowie die vielen herkömmlichen Fotoautomaten an Bahnhöfen und Flughäfen.
Der Beitrag von Klaus Deuse. Hohe Staatsschulden, Klimafinanzierung, Armutsbekämpfung. Das sind eigentlich die großen Themen bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds, IWF und Weltbank. Aber auch dort ist in diesem Jahr der Streit der Ampel Thema. Jörg Münchenberg berichtet.
Die Herbstkonferenz von Internationalem Währungsfonds und Weltbank findet unter schwierigen Bedingungen statt, denn die globalen Wachstumsaussichten sind eher trübe. Dazu kommt eine massive Verunsicherung, wie sich der Welthandel weiterentwickeln wird. Vor allem ein Thema, so Bundesbankchef Joachim Nagel heute in Washington, habe die Gespräche immer wieder geprägt.
Es ist auch natürlich kein Geheimnis, in 11 Tagen passiert hier etwas in den USA, die Wahlen, das ist ein weiterer zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Je nach Wahlausgang kann man mit unterschiedlichen Akzenten in der US-Handels- und Wirtschaftspolitik rechnen. Wir müssen in mittlerweile Risikoszenarien denken, was möglicherweise globale Zollanhebung betrifft. weitere Handelsbeschränkungen, Unsicherheiten, die hinzukommen.
Je nach Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen könnte dies das globale Wachstum ab 2026 noch einmal um 1% nach unten drücken, so die Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Doch auch für Deutschland sind die Prognosen eher verhalten. Laut IWF wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren, für 2025 dann um lediglich 0,8% zulegen. Das ist noch pessimistischer als von der Regierung geschätzt. Nagel appellierte daher auch an die Ampelkoalition, das Wachstumspaket so schnell wie möglich vollständig umzusetzen.
Wir sind in einer unsicheren Zeit unterwegs. Also die Lage, die ist nicht einfach. Es wird darum gehen, dass man sich in Deutschland, in Europa, in der Eurozone stärker wirtschaftlich selbst aufstellt, resilienter wird. Und da ist alles zu begrüßen, was genau an der Stelle ansetzt. Und dann kommt auch das Vertrauen und die Investitionen wieder zurück.
Doch inzwischen drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass die Ampelparteien verstärkt gegeneinander und nicht mehr miteinander arbeiten. So verteidigt der Finanzminister Christian Lindner in Washington den geplanten Mittelstandsgipfel der FDP am kommenden Dienstagmorgen in Berlin, während der Kanzler für den Nachmittag dann zum Industriegipfel geladen hat. Das sei kein Affront gegen Olaf Scholz, sondern letztlich ein komplementärer Ansatz, betonte der Finanzminister. Um dann auch den Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen für eine pauschale Subventionierung von Investitionen in Höhe von 10% in aller Deutlichkeit zurückzuweisen. Seine Beamten hätten das inzwischen durchgerechnet.
Im Einzelnen würde das Konzept nach einer ersten überschlägigen Rechnung pro Jahr 48 Milliarden Euro kosten, inklusive aller Mitnahmeeffekte. Der Schuldenstand Deutschlands würde damit jedes Jahr um 1 Prozentpunkt wachsen. Dadurch widerspricht dieses Konzept den europäischen Fiskalregeln in der Höhe seiner Kosten, aber auch hinsichtlich des Ausgabepfades in den nächsten Jahren.
Und so bleiben beim gemeinsamen Auftritt von Bundesbankpräsident und Finanzminister in Washington viele Fragezeichen. Beide beklagen die anhaltende Verunsicherung von Wirtschaft und Bürgern, die Investitionen und Konsum zusätzlich belastet. Gleichzeitig wird diese Verunsicherung durch immer neue Vorschläge der einzelnen Ampelparteien und neue Wolten innerhalb des Regierungslagers selbst befeuert.
Es wird also gestritten um Wirtschaftspolitik. Aber überraschenderweise meldet das IFO-Institut, die Stimmung in den Unternehmensetagen hat sich verbessert. Claudia Werle an der Börse in Frankfurt, woran liegt das?
Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass sich trotz der düsteren Konjunkturprognosen und trotz der zum Teil enttäuschenden Quartalsbilanzen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert hat. Das gilt sowohl, was die aktuelle Lage betrifft, als auch die Aussichten. Gut, man muss sich halt einzelne Bereiche ein bisschen genauer anschauen. Die Stimmung im Handel beispielsweise und bei den Dienstleistern hat sich verbessert. Das Tourismusgeschäft läuft wirklich gut. Viele Menschen wollen ja wieder verreisen. Und auch in der IT-Branche ist die Stimmung besser. Ökonomen bewerten das sehr unterschiedlich. Die einen sagen, gut, das ist ein Hinweis auf die Bodenbildung bei der Konjunktur, aber noch keine Trendwende. Immerhin, diese Erholung spricht gegen eine tiefe Rezession, eher für eine Stagnation im Winterhalbjahr. Ja, und wie es dann im Frühjahr weitergeht, das muss man dann erst mal sehen. Der DAX jedenfalls ist leicht im Plus jetzt. Er steht bei 19.452 Punkten.
Mercedes, wir haben es gehört, der Autobauer verzeichnet einen Gewinneinbruch. Wie hat die Aktie darauf reagiert?
Wenig verwunderlich, die Papiere sind im Minus, 1,4%, geben die Aktien nach. Das Geschäft lief ja jahrelang gut, vor allem eben mit den teuren Luxusfahrzeugen. Und Mercedes hat das getan, was naheliegend schien, wollte dieses Luxussegment weiter ausbauen. Aber das Konzept geht im Moment halt nicht mehr auf.
Und der deutsche Flugtaxi-Anbieter Lilium ist pleite. Welche Auswirkungen hat das auf die Aktie?
Ja, da geht es also um die Entwicklung und Produktion von Lilium Jets. Das sind so elektrisch angetriebene, senkrecht startende und landende Kleinflugzeuge, also Flugtaxis. Das Unternehmen hatte ehrgeizige Pläne, wollte in die USA expandieren. Das Unternehmen ist sogar börsennotiert in den USA. Das Problem ist halt, dass tiefrote Zahlen geschrieben werden, dass es keine nennenswerten Umsätze gibt. Der Bund hatte zuletzt eine Bürgschaft abgelehnt und jetzt kann der laufende Betrieb nicht mehr finanziert werden. Lilium-Aktien kosteten zwischenzeitlich mal über 14 US-Dollar und heute waren die Papiere zeitweise nur noch 13 Cent wert.
Ein arabischer Ölkonzern will den Kunststoffkonzern Covestro übernehmen und dazu gibt es jetzt auch mehr Details.
Hintergrund der Geschichte ist, dass sich Captain Adnok auf die Zeit nach dem großen Ölboom vorbereiten will und deshalb in andere Geschäftsbereiche investiert. Was jetzt neu ist, die Frist für die Aktionäre läuft jetzt. Sie können entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot annehmen oder nicht. Die Frist läuft jetzt 5 Wochen lang, also bis zum Ende Dezember. Covestro-Aktien sind heute leicht im Minus.
Und noch schnell ein Blick auf den Euro, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,0825 $. Die Umlaufrendite auf 2,24% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 2,440,53 $.
Danke an Claudia Werle und danke auch für Ihr Interesse. In Kultur heute geht's um den Programmlaunch der Kulturhauptstadt in Chemnitz. Am Mikrofon war Clara Hoheisel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.